SWR 2 Forum.
Häuserkampf der Architekten. Ist Fachwerk heute reaktionär? Am Mikrofon ist Burkhard Müller-Ulrich. Frankfurt feiert in diesen Tagen die Wiedererrichtung eines alten Stadtviertels. Und es ist nicht irgendein Viertel, um das es hier geht, sondern eine historisch besonders bedeutungsreiche Gegend, nämlich die Gassen zwischen dem Dom und dem Römer. Hier spielte sich deutsche Geschichte ab, zu Zeiten des Heiligen Römischen Reichs, also im Mittelalter. Hier schritten 10 Könige und Kaiser den sogenannten Krönungsweg entlang. Im März 1944 bombardierten die Alliierten dieses Areal in Schutt und Asche und nach dem Krieg wurden dort allerlei Behelfs- und Betonbauten errichtet, mit denen niemand glücklich war. Zum Beispiel in den 1970er Jahren das sogenannte Technische Rathaus, ein Bürogebäude für die Stadtverwaltung. Das wurde nun wieder abgeräumt und hat einer Rekonstruktion Platz gemacht. 35 Häuschen im Mittelalter-Look für 200 Millionen Euro und in den Feuilletons brandete eine ziemlich aggressiv geführte Architekturdebatte auf. Was soll der Fake? Wozu Fachwerkformen in unserer Glas- und Edelstahlepoche? Stehen hinter dieser rückwärtsgewandten Rekonstruktionsästhetik womöglich finstere politische Machenschaften von völkischen Fortschrittsfeinden? Der Streit um das Frankfurter Projekt reiht sich ein in ähnliche Diskussionen um die Wiedererrichtung des Berliner Stadtschlosses oder der Potsdamer Garnisonkirche. Und deshalb wollen wir das Thema hier auch etwas großflächiger und allgemeiner angehen. Zunächst mit dem Historiker Valentin Gröbner. Er ist Professor für Geschichte des Mittelalters und der Renaissance an der Universität Luzern. Und er hat gerade ein Buch veröffentlicht, dessen Titel haargenau hierher passt. Es heißt Retroland, erschienen bei S. Fischer. Und es handelt vom heutigen Tourismus als eine Art luxuriöser Vergangenheitssuche. Herr Gröbner, freut Sie das nicht als Historiker, wenn so viele Menschen Vergangenheitssuchen betreiben?
Ja, aber die Frage ist, ob ich so zufrieden bin mit dem, was Sie dabei finden. Denn die Vergangenheit, die heute gesucht wird, hat natürlich mit der Vergangenheit, die es einmal gegeben hat, zum Teil nicht sehr viel zu tun.
Können Sie es noch ein bisschen ausführen? Warum nicht? Was sind das für verschiedene Vergangenheiten?
Naja, wenn etwas sehr, sehr mittelalterlich aussieht, dann stammt es im Normalfall aus dem 19. oder aus dem frühen 20. Jahrhundert. Denn ab dem Ende des 19. Jahrhunderts hat das echte, noch vorhandene Mittelalter den ästhetischen Ansprüchen nicht mehr gereicht und es musste neu gebaut werden. Und aus diesem 19. Jahrhundert sind wir seither, so sieht es jedenfalls vom Römer aus gesehen, aus nicht so richtig herausgekommen. Das heißt, es könnte sein, dass wir eine sehr historistische Epoche sind. Die Altstadt entsteht doch erst mit der Industrialisierung. Vorher gibt es den Begriff gar nicht. Das ist in Luzern so, das ist übrigens in Frankfurt auch so. Es sind erst die großen Maschinen der Industrialisierung, die Teile der Stadt, die nicht modernisiert werden können oder werden sollen, zur Altstadt machen. Und die Altstädte werden in der guten alten Zeit, im 19. und im frühen 20. Jahrhundert in Deutschland, wie überall, massiv abgerissen. Das geht nämlich auch ohne Bombenkrieg. Das Reden darüber, über den Bombenkrieg, ist, glaube ich, ein deutsches Spezifikum, das sehr, sehr verständlich ist. Das aber, wenn man sich das in einem größeren Umfang ansieht, sind das Phantomschmerzen. Es geht darum, eine gute alte Zeit, Versatzstücke aus einer vermeintlich ganzheitlicheren, harmonischeren, ästhetischeren, guten alten Zeit wieder zur Verfügung zu stellen. Denn von den neuen Häusern, wenn der Römer vollständig mit neuer Architektur bebaut worden wäre, gäbe es den Wirbel sehr viel weniger, als wenn es die 15 Häuser, die ganz oder in Teilen rekonstruiert worden sind, da nicht gäbe. Es gibt offenbar einen Reparaturwunsch, der ganz, ganz stark alte Fassaden, mittelalterliche, frühneuzeitliche Fassaden geknüpft ist. Mich wundert das immer, aber das ist, glaube ich, ein Teil der touristischen Vermarktung von Innenstädten und seit langer Zeit, seit 100 Jahren etwa. Und der Wunsch, ein kleines bisschen in eine Vergangenheit zurückzureisen, die selbstverständlich eine Fiktion ist. So hat es diese Vergangenheit nicht gegeben.
Wir haben auch zwei Architekten unter uns, die beide enge Verbindungen zu Frankfurt haben, aber weit darüber hinaus agieren. Und da begrüße ich als ersten den gebürtigen Frankfurter Philipp Oswald. Er ist jetzt Professor für Architekturtheorie und Entwerfen an der Universität Kassel und er war eine Zeit lang Direktor der Bauhausstiftung in Dessau. Herr Oswald, bleiben wir mal bei der Touristenperspektive, die uns von Herrn Gröbners Buch ein bisschen vorgegeben ist. Sie kommen doch sicher auch in Geranien geschmückte historische Altstädte. Sind Sie da völlig immun gegen dieses Gefühlsbad oder haben Sie es insgeheim auch ein bisschen gern?
Ich mag durchaus Altstädte, aber da gibt es ähnlich wie Herr Gröbner, dass eigentlich diese Rekonstruktionsprojekte, die wir ja seit den 80er Jahren in dieser Form erleben, für mich eigentlich sehr moderne Bauten sind. Und ich mich frage, was die Gesellschaft damit will oder ich sagen da meine Kritik daran habe. Ob das jetzt in Frankfurt ist, das ging ja los mit der Ostzeile des Römerbergs, ob das jetzt in Berlin ist mit dem Schloss oder in Potsdam, Sie sagten es schon, oder in Braunschweig, das sind ja alles Projekte, die eigentlich eher, ich würde, das ist in der Charakterisierung, würde ich teilen, doch auch sehr touristisch sind, weil es geht eigentlich sozusagen um symbolische Orte im Stadtzentrum.
Jetzt begrüße ich noch einen Frankfurter Architekten. Christoph Meckler ist Direktor des Deutschen Instituts für Stadtbaukunst. Das ist der Technischen Universität Dortmund angeschlossen. Er ist auch Stadtplaner und er war Vorsitzender des Gestaltungsbeirats bei dem Frankfurter Dom-Römerberg-Projekt. Herr Meckler, wir haben es ja jetzt gehört, es gibt den Vorwurf, dass mit dieser Rekonstruktion so eine Art Mittelalter-Disneyland entstanden sei. Und dieser Vorwurf gründet sich darauf, dass das eben alles neu und künstlich ist, weil keine echte, authentische Substanz mehr da war. Und das stimmt ja auch, oder?
Rekonstruktionen sind immer fragwürdig, zumindest dort, wo wir nicht genau wissen, wie solche Häuser ausgesehen haben. Das ist in Frankfurt zum Teil auch so. Es gibt aber auch durchaus Häuser, von denen wir sehr genau wissen, wie sie ausgesehen haben. Zum Beispiel die Goldene Waage, die von Jochem Jordan als Architekten wieder aufgebaut wurden. Ich würde auch gerne unterscheiden zwischen den wirklichen Rekonstruktionen oder diesen Nachbildungen, können wir sie ja gerne nennen, und den modernen Häuser, die dort stehen. Denn dort stehen auch moderne Häuser, die von jungen Architekten errichtet wurden.
Wenn Sie sagen, nur Teile davon wurden dokumentiert, kommt es denn darauf an? Ich meine, der alte Stil, der ist ja bekannt.
Naja, sehen Sie, es gibt so viele Rekonstruktionen. Es gibt ja auch das Mendelssohn-Theater in Berlin, was rekonstruiert worden ist. Und davon stand auch nur noch die Fassade. Alles andere ist von Jürgen Sawade seinerzeit neu gemacht worden. Gehen Sie nach Barcelona, gucken Sie sich den Mies-Pavillon an. Der war auch direkt nach der Ausstellung in den 20er Jahren abgebaut worden und ist jetzt vor, weiß ich, 20 Jahren wieder errichtet worden. Auch da gibt es sicherlich Ungenauigkeiten und trotzdem sind die Menschen fasziniert, solche Gebäude zu sehen. Als ich zum ersten Mal dort unten den Mies-Pavillon gesehen habe, war ich geradezu elektrisiert, diese Architektur zu sehen, die in dieser frühen Zeit der Moderne doch so viel für Aufsehen gesorgt hat.
Herr Oswald, an diesem Mies-Pavillon, an der Rekonstruktion, da hat ja niemand Anstoß genommen. Ne? Also ist das auch ein bisschen ein politisches Ding im Sinne von Mies van der Rohe? Also Sie als bauhausaffiner Mensch werden natürlich dafür sein, dass das rekonstruiert wird.
Naja, ich habe ja selber betreut die Rekonstruktion der Meisterhäuser von Gropius in Dessau und da haben wir versucht,
dass... Die keine Rekonstruktion ist, wenn ich da mal gerade dazwischen...
Ja gut, und das ist genau, da kommen wir jetzt an den interessanten Punkt, weil ja, sagen, so die Mode, das. Dass man sagen, nach Fotografie fotorealistisch reproduziert, ist etwas, was aus den 1980er Jahren ungefähr kommt. Bis ins Anfang des 20. Jahrhunderts hinein waren Rekonstruktionen in der Architektur natürlich immer üblich, aber waren immer Aneignungen der Geschichte aus der Gegenwart. Und diese Obsession und auch diese Orthodoxie, dass die Sachen fotografisch den Vorgängerbau abbilden müssen, und zwar geht es dann eigentlich auch immer nur über die äußere Fassade, ob in Braunschweig, Berlin oder auch in Frankfurt. Für mich ist diese Art der fotorealistischen Reproduktion von Gebäuden ein absoluter Ausdruck der Moderne, der Gegenwart, und hat wenig Historisches an sich, außer dass das Bild historisch ist.
Also mir widerstreben diese bildlichen Darstellungen der Fassade auch. als Architekt. Und ich darf nochmal wiederholen, dass so Häuser wie das Rote Haus in Frankfurt oder das Haus der Tante Melba oder die Goldene Waage sehr gut dokumentiert sind. Es gibt sogar alte Teile, die dort wieder eingesetzt worden sind, bis hin zu Deckenmalereien und so weiter und so fort. Also es ist nicht so, dass da nur die Fassade abgebildet wäre. Bei den anderen Häusern, bei den anderen 10 Häusern ist das wohl so. Und das halte ich auch für durchaus fragwürdig. Nur das, was bei Ihnen in der Diskussion immer reinkommt, ist dieses Sozialpolitische. Ja? Dürfen wir sowas machen? Und dann diese,
also das ist doch Quatsch, ideologische, das habe ich nie gesagt.
Naja.
Herr Gröbner, auch an Sie die Frage, der Sie ja auch unterwegs sind und vor allem in Luzern, in so einer typischen Wohlfühlstadt leben. Kotzt Sie das an, dieses Alte da, weil es eben doch nicht ganz stimmt?
Nein, ich bin ja nicht die Authentizitätspolizei. Ich habe auch mit Gefühlen, ich habe selber jede Menge Gefühle, aber eigentlich werde ich nicht für meine Gefühle bezahlt, sondern für meine Recherche als Wissenschaftler. Und ich finde Gefühl als Argument im Umgang mit der Vergangenheit sehr, sehr interessant, aber es sagt normalerweise am meisten über den oder diejenige, die es gebraucht. Ich fühle mehr als du, deswegen habe ich recht.
Ich bleibe mal bei dem Wort. Sie als Architekten, Herr Oswald, Herr Meckler, Sie machen ja eigentlich auch Gefühlsangebote. Das gehört ja mit dazu. Wobei man eben jetzt sagen kann, es geht gar nicht nur um Historisches, sondern ein wesentliches Gefühlsangebot für die Bewohner von Häusern oder von Städten ist zum Beispiel Sicherheit, ist sozialer Austausch, nicht wahr? Die Plätze, die Agora, alles das, was in der Stadtplanung ja heute ganz hoch gehalten wird. Und kann man vielleicht sagen, dass das Gefühlsangebot des Historischen einfach ein Unterfall davon ist?
Ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob das so eine präzise Beschreibung des Sachverhaltes ist, weil es geht ja um bauliche Symbole. Für mich bewegt sich das, was wir als Rekonstruktion in den letzten Jahrzehnten in Deutschland erlebt haben, auch im Kontext von Iconic Building, also von Leuchtturmbauten, die es ja auch sehr modern gibt, weil es sind sehr begrenzte Punkte im Zentrum der Stadt. Das sind eigentlich symbolische Orte und haben auch mit Alltagserfahrung relativ wenig zu tun. Die Frankfurter leben woanders als jetzt in dem Bereich zwischen Dom und Römer. Das ist vor allem ein Areal für Touristen.
Das hat ja einen Grund, dass die Touristen dorthin gehen. Und das ist übrigens auch ein Problem für dieses Dom-Römer-Quartier, dass wenn da zu viele Touristen sind, dann wird das schwierig werden. Und man kann nur hoffen, dass dieser Tourismus irgendwann abebbt, sodass da eine Normalität hereinkommt. Die Stadt Frankfurt am Main hat in ihrem Programm für die Altstadt eine ganz klare Aussage gemacht, nämlich, dass sie das Zentrum zwischen Dom und Römer mit Häusern, in denen gelebt und gearbeitet wird, bebauen will. Und zwar in einer sehr selbstverständlichen Art. Das muss man erstmal zugrunde legen und das ist ja auch durchaus der Fall. Da wohnen übrigens auch Frankfurter. Das ist nicht so, dass da die Chinesen diese Häuser gekauft hätten, sondern es sind alles Frankfurter, die diese Häuser gekauft haben. Übrigens zum Teil sogar Frankfurter, deren Familien vor 2 Generationen diese Häuser besessen haben. Aber das ist ein anderes Thema, was mich auch gar nicht so sehr interessiert. Was sagt denn das eigentlich aus, dass wir derart historisierend bauen? Es zeigt doch sehr deutlich, dass wir mit dem städtischen Raum offenbar als Architekten, mit unserer Architektur, die wir heute anbieten, der Gesellschaft keine Antwort geben können. Sonst wäre es mit Sicherheit niemals gelungen, ein 30 Jahre altes Bürohaus, das Technische Rathaus, für mehrere Millionen abzureißen und da eine solche Investition zu machen, ohne dass man die Politiker, die verantwortlich dafür waren, die das beschlossen haben, aus dem Römer gejagt hätte. Das muss man einfach mal konstatieren. Das ist doch die Ursache. Die Ursache ist doch nicht der Tourismus und die Ursache ist auch nicht diese Heimattümelei, sondern die Ursache ist doch, dass die Gesellschaft, in der wir heute leben, mit dem, was wir anbieten an städtischen Räumen, offenbar nicht glücklich ist. Und das kann man ja deutschlandweit hoch und runter, ist ja Thema unseres Instituts auch, wunderbar nachweisen.
Aber das ist jetzt interessant, was Sie sagen, Herr Meckler. weil Sie damit nochmal unterstreichen, was ja auch verschiedentlich in Zeitungen zu lesen war, der Vorbildcharakter der Altstadt, dass das sozusagen eine Alternative wäre für den gegenwärtigen Städtebau. Da muss ich sagen, das ist natürlich absurd, weil es ist ein symbolischer, ikonischer Ort, der kostet 15.000 Euro den Quadratmeter. Die Stadt hat dafür 200 Millionen Steuergelder gezahlt. Wenn sie gleichzeitig nicht. Wird das Europaviertel in Frankfurt gebaut mit 10.000 Wohneinheiten, die ganz anders funktionieren. Und Sie selber als Architekt bauen zum Beispiel in Dresden den Bühlerpark. Das ist auch so eine ganz klassische Investorenarchitektur. Das ist eine Gleichzeitigkeit. Es werden kleine symbolische Ikonen mit historischer Verankerung gebaut. Und das große Baugeschehen, ob in Ihrem Büro oder in der Stadt Frankfurt, passiert ganz anders. Das sind zwei Seiten einer Medaille.
Ja, was schließen Sie denn daraus? Es ist so, dass tatsächlich 200 Millionen das Ganze gekostet haben. 200 Millionen und dass 140 Millionen zurückkommen. Das heißt, wir reden von 60 Millionen. Aber ich sage Ihnen auch noch was. Selbst wenn es 100 Millionen wären, alleine die Erfahrung, einen solchen städtischen Raum, und das halte ich überhaupt nicht für absurd, denn das ist der Grund, warum die Menschen dahin gehen, diesen städtischen Raum mal zu erleben, mit einer Straßenfassade, mit einer Platzfassade, sich da möglicherweise wohlzufühlen, denn ansonsten würden die Touristen ja da gar nicht hinrennen, ist doch ein Grund für uns, einfach mal nachzudenken und einfach mal zu sagen, was ist denn eigentlich das, was wir falsch machen im Städtebau? Und da glaube ich, dass dieses Quartier in einer gewissen Weise eine Vorbildfunktion hat. Und zwar natürlich nicht im Sinne von der Rekonstruktion irgendwelcher alten Fassaden. Vielleicht auch nicht von der Enge der Gassen, die dort vorhanden sind, die eben durch die Einmauerung der Stadt so eng waren, weil man einfach den Platz optimal ausgenutzt hat. Wenn sich auf diesen Hühnermarkt stellen, der hat eine Proportion, die ist wunderbar. Die können Sie heute bauen, wunderbar bauen. Das sind viergeschossige Häuser an einem Platz, an dem man wunderbar leben kann. Und das ist das, was wir heute einfach nicht mehr liefern. Aber die Moderne hat nicht einen einzigen Platz geschaffen, den man als solchen bezeichnen kann.
Das ist aber sehr pessimistisch für einen
Architekten. Nein, das ist nicht pessimistisch, das ist einfach eine ganz klare Tatsache. Sagen Sie mir doch einen Platz, den die Moderne gebaut hat. Wo gibt es einen? Wo gibt es einen einzigen Platz, der ein Vorne und ein Hinten hat, der eine vernünftige Proportion hat?
Jetzt argumentieren Sie aber mit Ihren eigenen Gefühlen, mit Ihren eigenen Verlustemotionen. Weil ich kenne eine ganze Reihe von neu gebauten Wohnhäusern in der Schweiz, in Deutschland, in Italien, die sehr angenehme menschliche Proportionen haben und in denen ich gern wohnen würde.
Ja, ich habe aber nicht von den Häusern gesprochen, sondern ich habe von Plätzen, von öffentlichen Räumen gesprochen. Und die gibt es eben nicht. Oder sagen Sie mir einen. Es gibt keinen. Ich habe schon so viele Historiker gefragt, sagt mir doch bitte mal einen einzigen Platz der Moderne, in dem man sich gerne aufhält. Es gibt ihn nicht. Und warum ist das so? Es gab gar nicht die Idee der Stadt. Die Stadt sollte ja geradezu aufgelöst werden. Und wir müssen doch einfach mal registrieren. Und da geht es, wie gesagt, nicht um die Architektur. Es geht nicht um Retrofassaden oder irgendwas, sondern es geht einfach um den öffentlichen städtischen Raum, der eine bestimmte Proportion hat, der ein bestimmtes Leben hat, in dem es eine soziale Mischung gibt, in dem es eine funktionale Mischung gibt. Und diesen Raum schaffen wir heute nicht. Und das seit mehr als 50 Jahren. Und da, finde ich, ist das einfach im übertragenen Sinne natürlich nur ein wunderbares Beispiel, wie man sowas doch organisieren kann. Es ist ja offenbar möglich.
Es ist ja unbestritten, dass eine ikonische Wirkung ausgeht von einem solchen Riesenprojekt, einfach auch, weil es so viel Aufmerksamkeit fokussiert. Aber auf der anderen Seite könnte man ja sagen, also Frankfurt ist ja nun wirklich divers und reich gesegnet mit Extrembeispielen jeder Art. Man nennt es ja nicht umsonst Manhattan, weil es einfach die meisten Hochhäuser in Deutschland hat. Und jetzt eben direkt daneben das totale Gegenteil, dieses Kleine, könnte man ja sagen, ja gut, das ergänzt sich. Oder würden Sie sagen, nein, das soll eben nicht sein, weil es die Menschen in die Irre führt, weil es aus ästhetischen Gründen ein Fake ist? Oder ja. Was würden Sie eben jetzt speziell einfach an der Existenz kritisieren.
Meine Kritik ist etwas anders und da bin ich auch in mancher Hinsicht ganz entspannt. Wenn private Bauherren sowas machen wollen, dann sollen sie es doch auf eigene Kosten tun. No problem. Eine Stadt ist vielfältig und kann verschiedenste Architekturen vertragen. Meine Kritik daran ist es richtig, dass der Staat ungefähr 200 Millionen da investiert, um 35 Häuser zu errichten. Und was sagt das über unsere Zeit? Was sagt das über diese Gesellschaft? Was sagt das über die Politik? Darum geht es. Ein Privater kann das von mir aus so viel machen, wie er will.
Ich wollte noch mal einen ganz anderen Gesichtspunkt reinbringen, nämlich den der Haltbarkeit. Oder das ist vielleicht sehr historisch, die Architekten denken sicher anders. Was wird man in 20 Jahren an diesen Häusern, die jetzt mit hohem öffentlichen Einsatz gebaut worden sind, eigentlich sehen? Denn es ist ja sehr spannend, dass wir heute die Vorzeigebauten der 1880er Jahre, zum Teil auch der 1920er und 1930er Jahre, immer dann als besonders bizarr empfinden, wenn die sagen, wir nehmen alte Bausubstanz auf. Das heißt, gerade der Rückgriff auf das Alte scheint nicht besonders haltbar zu sein. Im Gegensatz, wenn Dinge neu sind, scheinen sie sehr viel besser zu altern. Denn es ist ja kein Zufall, dass die Neogotik oder die Neorenaissance des späteren 19. Jahrhunderts in der Moderne endgültig zum Feindbild, nicht zuletzt der Architekten geworden ist, die auch immer selber bauen wollen. Ich verstehe das auch. Das heißt, was bedeutet es heute? Und da hat Herr Oswald das, glaube ich, schon sehr gut auf den Punkt gebracht, Architektur hinzusetzen, die von sich selbst sagt, ich bin das gute Alte. Selbstverständlich nicht mit den Klos aus dem 17. Jahrhundert, sondern mit Fußbodenheizung, Isolierverglasung und direktem Zugang in die Tiefgarage. Die Geschichte der Altstädte im 19. und 20. Jahrhundert ist die Geschichte ihrer Sanierung, denn diese Altstädte waren am Ende des 19. Jahrhunderts zum allergrößten Teil Slums. Dort haben sehr, sehr arme Leute gewohnt. Vielleicht nicht in diesem Teil der Frankfurter Innenstadt, aber in Nürnberg, Augsburg, Hamburg, das wissen Sie alles viel besser als ich.
Das ist in Frankfurt auch so gewesen.
Ja, dann. Das heißt, das gute Alte war nicht immer gut, ist aber jetzt zu einem extrem spektakulären Merkmal von Reinvestition in die Vergangenheit geworden. Deswegen reden wir ja miteinander, weil es diese starke Aufmerksamkeit für das Frankfurter Projekt gibt.
Also ich glaube, außer Herrn Oswald und Herrn Trübi gibt es wenige Menschen, die dieses Viertel derart kritisch beurteilen. Mir geht es, wenn ich das mal sagen darf, ich bin Vorsitzender des Gestaltungsbeirates gewesen. Ich durfte mir diesen Gestaltungsbeirat sogar selbst zusammenstellen und habe ganz unterschiedliche Architektinnen und Architekten und Kunstgeschichtler in diesen Beirat hineingenommen. Und unsere Aufgabe war es, die neuen Häuser gestalterisch zu begleiten. Das hat sich dann ausgeweitet, weil wir eben so viele Rekonstruktionen dann plötzlich bekommen haben, was ich, und das habe ich schon öfter öffentlich gesagt, nicht gut finde. Es wäre mir lieber gewesen, wir hätten mehr Neubauten. Ich kann Ihnen auch sagen, dass ich persönlich verschiedenste Architekten angerufen habe und sie gebeten habe, doch mal an dem Wettbewerb teilzunehmen. Leider ohne großen Erfolg. Aber es gibt junge Architekten, wie zum Beispiel Marc Jordi, der das Haus, wenn Sie vom Römerberg kommen, dieses Giebelhaus direkt am Eingang zu diesem Quartier entworfen hat. Und wenn Sie dieses Haus genau betrachten, dann sehen Sie, dass das alles andere ist als ein mittelalterliches Haus. Nicht jedes Haus, was einen Giebel hat, ist mittelalterlich. Sie sehen, dass dieses Haus Eckfenster hat, Eckfenster der Moderne. Die Fenster gehen um die Ecke herum in drei Geschossen, so wie wir das kennen aus der Moderne, wie ich es übrigens sehr liebe und sehr oft einsetze auch. Und trotzdem passt der Typus dieses Hauses fantastisch in diese Stadttypologie hinein. Und das Gleiche können Sie von Ulrich von Ey sagen, der ein schieferverkleidetes Haus gemacht hat. Das sind Neubauten. Und ich bin übrigens sicher, dass wenn die Leute davor stehen, gar nicht wissen, ob das alt oder neu ist. Ja?
Ich bin da durchaus bereit, darüber zu reden, über die Nicht-Rekonstruktionsbauten in dem Ensemble, welche Qualitäten und welche Probleme ich da sehe. In der öffentlichen Wahrnehmung, muss man allerdings sagen, stehen diese wörtlichen fotografischen Rekonstruktionen ganz klar im Vordergrund. Das ist das, was wahrgenommen wird, was diskutiert wird.
Wenn
und an der ganzen, an der sozialen Problematik ändert es nichts, dass sozusagen an diesem symbolischen Ort die ganze Geld, die ganze Aufmerksamkeit, die politische Energie der Stadt absorbiert wird und gleichzeitig zehntausende Wohnungen in ganz schnöden Investorenmanier abgewickelt werden. Und das ist jetzt sozusagen eine völlige Paradoxie in dieser Situation. Und auch kein Mensch wird vorschlagen, in dieser Weise in Frankfurt die nächsten 20.000 Wohnungen zu bauen, die benötigt werden. Das kann keiner weder von der Aufmerksamkeit her leisten, noch vom Geld.
Also ich sage Ihnen jetzt mal, was für mich an diesem Altstadtquartier die drei wichtigsten Punkte sind. Das eine ist der öffentliche Raum, sage ich noch einmal. Ja? Ich hätte mir gewünscht, dass dieser öffentliche Raum mit neuen Fassaden entstanden wäre und man wirklich, wie man es ursprünglich vorhatte, nur 5 Leitbauten in diese Altstadt hineinsetzt. Das ist das Wichtigste, dieser öffentliche Raum. Ich sage es nochmal, der öffentliche Raum ist der Sozialraum unserer Demokratie. Das Zweite, was ganz wichtig ist, ist der politische Prozess, der dahinter steht. Hier haben sich nämlich Politiker bemüht, zu verstehen, was dort eigentlich war. Sie haben diesen Prozess über Jahre begleitet, wöchentlich, monatlich. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich mir durchaus von Neubauvierteln vorstellen würde. Genau die Verantwortung zu spüren, die man als Politiker hat, wenn man irgendwo ein neues Viertel errichtet, weil eben diese neuen Viertel in ihren öffentlichen Räumen einfach für die Menschen wichtig sind. Das sind die Wohnzimmer der Stadt, von denen wir reden. Und ich finde nicht, dass das sehr emotional ist. Und das Dritte, was mir an dieser Altstadtquartiersbildung wichtig ist, ist, dass wir die Moderne weiterentwickeln. Und da finden Sie tatsächlich in diesem Quartier 3, 4 Häuser. Ich gehe gerne mit Ihnen da durch. Und Sie werden sehen, dass diese Häuser eben einfach wunderschön sind. Es sind schöne Häuser. Und ich verstehe nicht, warum ein Haus, wenn es ein Dach hat und wenn es in irgendeiner Weise der Kultur des Ortes, der Materialien, der Proportionen gerecht wird, die es an diesem Ort einmal gab, warum das dann Retroarchitektur sein soll. Ich rede nicht von diesen, wie Sie sagen, bildlichen Fassaden. Da bin ich absolut auf Ihrer Seite. Das
okay.
ist auch nicht mein Thema.
Wir wollen ja hier in diesem Forum einfach über die Frage reden, soll man historisierend oder zeitgenössisch bauen, wobei das oder gar nicht so ernst gemeint ist. Natürlich, man macht immer beides, aber die Frage ist, soll man überhaupt historisierend bauen und ist diese Frage eine ästhetische? Herr Meckler hat eben von schöne Häuser gesprochen, das ist ja immerhin mal eine Kategorie, die es noch zu erörtern gäbe, oder ist das eine politische Frage. Es ist ja auch, mit Verlaub, es ist kurz angeklungen, ein ideologisches Moment drin in dieser Sache. Es gab eine Debatte bereits in den frühen 50er Jahren um das Goethehaus, das ja von den Objekten, richtig, von denen wir jetzt gerade sprechen, gar nicht so weit entfernt ist, nämlich auch nahe der Altstadt. Und wo es damals hieß, ich zitiere, man wolle damit die Spuren des Nationalsozialismus und damit auch der eigenen Schuld löschen, also mit der Rekonstruktion des auch zerstörten Goethehauses. Damals gab es allerdings sehr prominente Fürsprecher, Hermann Hesse, Thornton Wilder, Albert Schweitzer, die alle gesagt haben, nein, nein, das Goethehaus soll schon im alten Stil wieder errichtet werden.
Ich denke, wenn die Möglichkeit da ist, durch Architektur vermeintliche Geschehnisse, die ja auch Geschichte sind, rückgängig zu machen, dann wird sie offenbar sehr, sehr gerne genutzt. Das heißt, man tut mit Hilfe von ganz viel öffentlichem Geld und ein bisschen Stahlbeton so, als hätte es das nicht gegeben. Das ist natürlich ein sehr tröstendes und gleichzeitig ziemlich theatralisches Moment. Eine Stadt ist doch deswegen eine Stadt, weil sie Kontraste, das ungeplante Nebeneinander von unterschiedlichen Häusern aus unterschiedlichen Zeiten mit ganz unterschiedlichen Funktionen und Funktionswechseln aushält. Stadt ist Durchwursteln sozusagen. Und diese Städte, die wir bewohnen, manchmal nicht ganz freiwillig, sind zwangsläufig übernutzt, weil sie interessant sind. Ich glaube nicht, dass die Planung da vollständige Problemlösungskompetenz beanspruchen sollte. Ich bin immer erstaunt, wie sehr Architekten an Planung glauben. Weil es kommt doch dann ohnehin immer was anderes heraus, als sie gedacht haben. Oder ist das jetzt ganz ketzerisch?
Das ist sehr ketzerisch. Also ich sag
aber ich
mal
bin
so,
halt ein, es gibt ich doch bin halt ein Historiker.
Ja, aber da gerade da müssten Sie doch wissen, dass es jede Menge Stadtarchitekten, Stadtbaumeister gab. Ich sage nur mal Fritz Schumacher oder in München der Theodor Fischer. Die haben doch ganz klar die Stadträume formuliert. Da ist nicht irgendwie was irgendwie geworden. Natürlich können wir dann noch lange darüber, über die Materialien reden, aber die Stadträume, den Straßenraum und den Platzraum, wenn Sie sich
diese wunderbaren vierspurigen Straßen, die nach dem Zweiten Weltkrieg durch alle deutschen Innenstädte gelegt worden sind und durch die schweizerischen auch, wenn die immer die Möglichkeit gehabt hatten. Meinen Sie das oder meinen Sie noch etwas anderes?
Ich weiß, dass es bis zum Zweiten Weltkrieg in Deutschland in allen Städten Stadtbaumeister gab, die, denken Sie an den Kölner Ring, die im zweidimensionalen Plan Stadträume geschaffen haben, öffentliche Räume, Räume von Plätzen, Räume von Gassen, von Straßen, von Boulevards und so weiter. Das sind Kategorien, in denen ich denke. Und erst in zweiter Linie denke ich dann an die Fassade. Ich denke erstmal an den Raum, an den öffentlichen Raum.
Aber ich würde Herrn Krümmer schon recht geben, dass sozusagen das Urbane ist ja eigentlich eine Mischung aus Planung und Zufall und Störung. Und wenn ich zum Beispiel jetzt an Frankfurt denke, weil Sie ja auch so kritisch waren mit dem öffentlichen Raum, von dem, was da passiert. Herr Meckler, ich zum Beispiel finde, in meiner Erfahrung ist sozusagen die Entwicklung des Mainufers in den letzten 20, 30 Jahren ist grandios. Und das ist eine Mischung zwischen Planung und aber auch den Zufällen der Geschichte, von Nutzungsänderungen, der Deindustrialisierung, der Aufgabe des Hafens, der Veränderung der Klinik und so weiter. Und in diesem Patchwork sozusagen aus einzelnen Schritten, historischen Fundstücken, neuen Veränderungen ist insgesamt, ich finde, ein nicht nur sehr schöner, sondern auch ein sehr urbaner, sehr lebendiger Raum entstanden. Und insofern ist für mich schon, entsteht der gute städtische Raum nicht nur allein aus Grund von guter Planung.
Da haben Sie völlig recht. Die soziale Mischung, die funktionale Mischung, ich habe es vorhin schon mal gesagt, spielen eine riesige Rolle. Ohne funktionale Mischung entsteht keine Lebendigkeit, ohne Dichte übrigens auch nicht. Unsere europäischen Städte haben eine hohe Dichte, das haben unsere Neubaugebiete nicht mehr. Und nochmal, ums Mainufer zurückzukommen, das Mainufer ist eine grandiose städtebauliche Anlage des 19. Jahrhunderts mit einem Hochkai und den darauf stehenden geschnittenen Platanen. Das ist doch die Schönheit dieses Raumes. Dass da hinten dran dann Museen stehen, ist eine wunderbare funktionale Ergänzung, die vor 30 Jahren durch Hilmar Hoffmann dort entstanden ist. Das ist fantastisch.
Ich meine jetzt auch die Bereiche westlich der Friedensbrücke, die sagen ja ganz anders gestrickt sind.
Das ist genau die Zeit der Gründerzeit.
Also, die gesamte da nicht jeder Mainraum. Unserer Hörer in Frankfurt am Main lebt. Ich merke natürlich, wenn man mit Architekten spricht, dann geht es sofort um Räume und Fassaden. Aber es geht bei uns in dieser Sendung, weil wir ein spezielles Thema haben, vor allem um den Geschichtsstempel. Und deswegen möchte ich gerne nochmal zurückkommen auf dieses Thema und Herrn Gröbner als den Historiker in unserer Runde einfach mal bitten, ein paar Begründungen vielleicht zu fantasieren, warum der Geschichtsstempel so wichtig geworden ist. Was suchen wir da? Im Spiegel habe ich jetzt gerade gelesen, das sei der strukturelle Pessimismus alternder Gesellschaften. Können Sie damit was anfangen?
Ufa, das ist aber eine große These. Das haben sich die Hamburger Kollegen gut überlegt, weil die müssen ja auch immer einen Kulturpessimismus ins Blatt setzen, den jeder versteht. Es darf nicht zu kompliziert sein. Ich glaube, dass das Wiederherstellen von Alten, wenn man die Möglichkeiten dazu hat, ein extrem großer Machtgestus ist. Das sind doch die beiden großen städtebaulichen Gesten, die möglich sind. Entweder man lässt alles Alte verschwinden und macht was Neues drauf, in extremen Form Ceausescu, dieser riesige Präsidentenpalast, für den ein ganzes Stadtviertel in Bukarest, ein sehr schönes altes Stadtviertel, ausradiert worden ist. Oder umgekehrt, man sagt, ich bringe die Welt in dieser Stadt wieder in Ordnung und baue das alte Schöne wieder her. Das ist etwas, was nach der Französischen Revolution in Frankreich massiv gemacht worden ist um die Zerstörungen der Französischen Revolution zum Verschwinden zu bringen, hat man jede Menge alte mittelalterliche Kathedralen, Stadtmauern, Häuser wieder aufgebaut. Der allergrößte Teil von dem, was wir heute als mittelalterliche französische Literatur...
Napoleon III., der hat Haussmann beauftragt, das ganze alte Paris erstmal abzurasieren.
Ja, genau. Deswegen ist Paris auch so spannend, weil Paris ist offenbar doppelt schön. Einerseits von seinen alten Häusern her, die Haussmann verschont hat, weil sie nicht im Weg waren. Und von den neuen Räumen und von den neuen Verkehrsachsen, die wunderbarerweise gleichzeitig Immobilienspekulation ermöglicht haben und Aufstandsbekämpfung in einer Stadt, in der man mit Artillerie gegen streikende Arbeiter vorgehen wollte. Das ist ja auch Teil der Räume. Das heißt, sehr viel von dem, was in einer Stadt passiert, ist ja durch technische Infrastruktur vorgegeben. Und die City in Frankfurt, da kommen die allermeisten Leute zum Einkaufen hin, glaube ich.
Und zum Arbeiten.
Räume und zum Arbeiten, ja, das stimmt. Aber die Neugestaltung dieses zentralen Platzes in der Altstadt, Krönungsweg hin oder her, steht doch zwangsläufig unter einem Nutzungsimperativ. Eine Innenstadt ist eine Innenstadt, die für ganz bestimmte Dinge genutzt wird. Das heißt, das ist extreme Sichtbarkeit. Und mich wundert ein bisschen, Hessen, Mittelhessen, ich habe in Marburg studiert, da gibt es eigentlich jede Menge schöne alte Fachwerk-Altstädte, aber die sind zu weit weg. Die kann man in der Hinsicht offenbar gar nicht so genug aufwerten. Wenn man es in Frankfurt neu hinstellt, erzeugt das sofort diesen Trosteffekt, das alte Frankfurt ist wieder da. Zumindest auf der Ebene der Bilder oder der Zeichen. Denn es sind ja tatsächlich, ich fand sehr angenehm, dass daran erinnert worden ist, 35 Häuser und 15 davon sind nach historischen Vorbildern gestaltet in unterschiedlicher Form. Das ist nicht sehr viel für eine große Stadt wie Frankfurt.
Nee, also ich glaube, das sind zwei Sachen, würde ich dazu sagen. Das eine ist, dass sozusagen diese Art von Retro-Architektur, wenn man das so nennt, dass es auch ein Kind der Moderne ist. Und das wissen wir ja auch aus den Geschichtswissenschaften, diese Obsession mit Erinnerung, mit Historie ist etwas, was in der Moderne aufkommt, parallel sagen auch zum sagen Fortschrittsglauben und dem Wunsch, alles neu zu machen.
Das oder parallel zur Zerstörung.
Ja. Spezifisch ist auch nicht so gleich, vielleicht, dass es natürlich schon auch eine Identitätsproduktion ist, die da versucht wird. Und ich denke, das muss man auch in einem politischen Zeitgeschehen sehen, nach der deutschen Wiedervereinigung. Und ich glaube, dass man versucht zu formulieren, ein anderes Angebot zu sagen, an Ursprung, wo kommen wir her? Und die Westdeutsche Bundesrepublik hat sich immer sehr nach vorne gewandt, nach 49, versucht immer sozusagen eigentlich Identitätsstiftungen aus der Moderne herauszumachen und sagen, nicht zurückzublicken. Und seit der Wiedervereinigung erleben wir eigentlich den Versuch, durch Identitätsangebote sozusagen so eine tiefe deutsche Geschichte zu formulieren, die weit hinter 1919 zurückreicht, durch eben halt aber fabrizierte Erinnerungsobjekte. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen politisch brisant macht und auch zu so einer scharfen Auseinandersetzung führt, weil das ist halt eine Sicht, wo die Meinungen sehr auseinandergehen, wie man diese Gesellschaft versteht.
Ich kriege immer Kopfweh, wenn von dem Wort Identität die Rede ist, weil ich nicht genau weiß, wer dann jeweils welche Identität haben soll oder nicht haben soll. Aber meinen Sie nicht, dass das wilhelminische Deutschland der 1880er Jahre nicht schon auf eine ähnliche Art und Weise massiv sich selber das Mittelalter neu gebaut hat, das es sich gewünscht hat? Zum Teil als Denkmäler vor den Städten, zum Teil in den Städten ein solches Projekt wie der unglaubliche deutsche Dom in den neobarocken
Formen. Ja, aber Formen. Das ist, glaube ich, was anderes. Was man gesucht hat, in meinen Augen, also ich habe mich dann stärker mit der Berliner Stadtgeschichte beschäftigt, war ja eigentlich sozusagen so eine Heroisierung der eigenen Geschichte. Das heißt, was man heute als irgendwie gemütlich dieses kleinteilige, pittoreske, was man irgendwie als Qualität schätzt, war damals natürlich gar kein Thema, sondern man wollte eigentlich die eigene Geschichte sagen machtvoll monumentalisieren und dann ist natürlich kommt es dann zu solchen Absurditäten wie dem Dom, aber auch vielen anderen Orten.
Ich mag ja das Absurde, um ganz ehrlich zu sein, weil ja diese Art von theatralischem Überziehen im Nachhinein sehr viel über die Wünsche der Bauherren oder über die Wünsche derjenigen, die das dann toll finden, aussagt.
Auf der einen Seite haben wir eine sehr prononcierte Erinnerungskultur, nicht wahr? Wir haben also Gedenktafeln und Gedenksteine an jeder Ecke und das ist sehr wichtig und wird auch politisch sehr gewünscht und gefördert. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt bei dieser Diskussion, wenn es sich dann sozusagen um kleine Denkmäler mittelalterlicher Schönheit handelt, oder ich Vorsicht mit dem Wort, mittelalterlicher Ästhetik handelt, ja, da ist dann sofort die Kritik dabei und man sagt quasi mit Nietzsche, ja, dass die Gegenwart kaum noch Luft bekommt.
Mir ist die Frage auch so ein bisschen, wie man das einordnet. Also wenn man sagt, das ist ein Denkmal, oder ich hatte in einem Aufsatz darüber geschrieben, das ist eigentlich so eine Art Open-Air-Museum, dann kann man sich darüber unterhalten, ob der Staat dafür dieses Geld bereitstellen soll. Aber dann ist es was anderes als das, und das ist ja auch das, was Herr Meckler vorhin im Gespräch gesagt hat, wenn man sagt, das ist das Vorbild für den zukünftigen Städtebau. Also ein Denkmal hätte nicht den Anspruch der Verallgemeinerung. Es ist sozusagen eine Erinnerung an eine Gegebenheit, an einen historischen Umstand. Ich glaube, da ist eine Differenz, die man vielleicht klären müsste jetzt.
Ja, und Denkmäler haben ja einen wahnsinnigen Vorteil. Sie sind total unpraktisch und sie dürfen unpraktisch sein, weil ihre Funktion ja ist, zu erinnern. Und sie sind deswegen ein Stück weit auch ein imaginärer Raum, der bespielt wird mit Zeichen. Und man schaut sich das Denkmal an und dann nickt man und dann geht man weiter und hat das Denkmal verlassen und ist wieder in der normalen praktischen Welt, in der man auch bitteschön einen Parkplatz haben will. Zum Beispiel etwas, was nicht nur in Frankfurt. Herr Meckler,
was würden Sie also sagen, worin besteht die Vorbildfunktion? Worin besteht die Vorbildfunktion? Sicher nicht im Sozialen, denn das haben wir gehört, die Wohnungen sind zu teuer und nur eine gewisse Klientel kann dann überhaupt da drin wohnen. Aber das sind ja vielleicht alles gar keine Argumente, denn genauso hat man ja quasi mit dem Sozialismus argumentiert, bis nicht die Weltrevolution alles ins Lot bringt, ist sowieso nichts in Ordnung. Also kann man ja in dem Fall sagen, okay,
es hat aufgeschobene Erlösung.
Ästhetische Strahlkraft.
Also Herr Müller-Ulrich, eigentlich interessiert mich die Diskussion nicht, ob alt oder neu. Es hat immer Rekonstruktionen gegeben. Es gab eine wunderbare Ausstellung in München im dortigen Architekturmuseum, die uns gezeigt hat, was alles in welchen Jahrhunderten in Europa rekonstruiert wurde. Ich glaube auch nicht, dass es um Denkmäler geht. Denkmäler sind öffentliche Gebäude in erster Linie und nicht irgendwelche Privathäuser. Diese profanen Privathäuser haben eine Straßenfassade und diese Straßenfassade wirkt in den öffentlichen Raum hinein. Und ich sage nochmal, gehen Sie einfach mal da durch, dann werden Sie sehen, es gibt keinen Häuserkampf, es gibt sehr viele neue Häuser, die mit Mittelalter nichts, aber auch gar nichts zu tun haben. Und es gibt hervorragende junge Architekten, die sich mit diesen Themata des Ortes und des öffentlichen Raumes und der Straßenfassade einfach auseinandersetzen. Übrigens, man kann das auch in so reduzierter Form machen, wie das von dem Schweizer Kollegen entstanden ist. Auch eine wunderbare, einfache Fassade, die aber diese Typologie des Ortes mit diesen vorstehenden Geschossen und diesem Schieferdach obendrauf einfach aufgreift. Und es ist Meinrad Morger, der das Haus gebaut hat. Also das hat nun wirklich gar nichts Retroartiges. Und ich finde, wir sollten lieber darüber reden, als darüber, ob ein Stück Fachwerk retro ist, ob es irgendwie revanchistisch ist, ob es vielleicht sogar faschistisch ist oder was wir eigentlich damit bezwecken wollen. Ich kann nur sagen, dass sowas entsteht, liegt leider an der Situation, dass wir heute nicht in der Lage sind, für die Gemeinschaft öffentliche Räume zu bauen, noch nicht in der Lage sind. Ich bin der Meinung, dass das in Zukunft wiederkommen wird. Diese Zeit dieser Look-at-me-Architecture, wie wir sie weltweit haben, ist einfach eine Zeit, die ist, glaube ich, vergangen. Die Menschen, die Gesellschaft sehnt sich nach mehr Gemeinsamkeit. Das hat bestimmt auch was mit der Globalisierung zu tun, da bin ich ziemlich sicher. Und für mich sind diese öffentlichen Räume mit einer Sozialmischung, mit einer Funktionalmischung und der Dichte, die eine Stadt braucht, einfach das, um was es geht. Und ob da ein bisschen Fachwerk dazwischen ist oder ein bisschen Mendelssohn oder ein bisschen Mies van der Rohe, spielt für mich einfach überhaupt keine Rolle. Das sind nicht unsere Themen. Das ist einfach von vorgestern, sowas zu diskutieren.
Dann folgen wir dieser Empfehlung und diskutieren das ein andermal. In dieser Ausgabe des SWR2-Forums haben wir diskutiert über den Häuserkampf der Architekten und die Frage, ist Fachwerk heute reaktionär? Von Christoph Meckler haben wir gehört, es gibt gar keinen Häuserkampf. Philipp Oswald war auch mit in der Runde. Beide sind Architekten und dann hat mitdiskutiert der Historiker Valentin Gröbner. Die Gesprächsleitung hatte Burkhard Müller-Ulrich.